Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabeinfo vom Freitag, dem 30. Januar. Schön, seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns heute. Ein kleiner Schritt gegen die Wohnungsnot. Die Stadt Bern baut in Außerholligen neue Wohnungen. Ab heute wird das Siegerprojekt ausgestellt.
Wir können als Stadt kostengünstigen Wohnraum zur Verfügung stellen und dort auch entgegenzuwirken, damit auch Haushalte mit geringem Einkommen eine Wohnung finden.
Dann ein Schmähpreis gegen die Informationsverweigerung. Das Verteidigungsdepartement engagiert externe JuristInnen, um gegen kritische Medienanfragen vorzugehen.
Klar gibt es manchmal Gründe, warum gewisse Informationen nicht herausgegeben werden können, aber dann muss die Behörde das begründen und versuchen, so viele Informationen wie möglich herauszugeben.
Nun erhält das VBS den goldenen Bremsklotz. Und schließlich ein Friedhof für die Opfer von Grenzgewalt. Am Dienstag wurden in Serbien 28 Grabsteine und Grabstätten für auf der Flucht gestorbene Menschen eingeweiht.
Das sind Orte, wo Menschen, die in Europa Schutz suchen, versuchen, Grenzen zu überqueren und dann oft daran scheitern, dass sie entweder von Grenzpolizisten, von Grenzsoldaten zurückgedrängt werden, auch teilweise sehr gewaltvoll, oder dass sie einfach daran scheitern, dass die Grenzen so quasi unüberquerbar sind.
Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Pio.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Zuerst aber die Nachrichten des Tages. Die US-Botschaft in Jerusalem hat wichtige Informationen zur Situation in Nordgaza zurückgehalten. Sarah Heinzmann.
Das zeigen Recherchen der Nachrichtenorganisation Reuters. Dabei geht es um einen Bericht der Hilfsorganisation USAID. Vor 2 Jahren wandte sich die Organisation mit einem Bericht an hochrangige Beamte der Regierung von Joe Biden. Der Norden Gazas habe sich in eine apokalyptische Einöde verwandelt, hieß es im Bericht. Der US-Botschafter in Jerusalem und seine Stellvertreterin blockierten jedoch das entsprechende Telegramm. Ehemaligen US-Beamten zufolge enthielt der Bericht ungewöhnlich klare Beschreibungen. Eine Verbreitung hätte zu Diskussionen innerhalb der Regierung geführt.
Die marokkanischen Behörden haben die höchste Warnstufe ausgerufen für Hochwasser im Norden des Landes.
Wie Africa News berichtet, haben starke Regenfälle in der Provinz Larache Straßen und tiefliegende Häuser überflutet. Dies hat eine vollständige Mobilisierung der lokalen Behörden, Sicherheitsdienste, Versorgungsunternehmen und Notfallteams ausgelöst.
In die Schweiz. Am 8. März stimmt die Bevölkerung ab. Nun liegen erste Umfragen vor.
Bei der SRG-Vorlage sind die Lager aktuell etwa ausgeglichen. Hätte man Mitte Januar abgestimmt, so wären bei 52% der Abstimmenden ein Nein im Kuvert gelandet. Deutlicher ist der Widerstand bei der Klimafonds-Initiative. 6 von 10 Personen sind aktuell dagegen. Deutlichen Zuspruch hingegen erhalten die Vorlagen zur Individualbesteuerung und die Bargeldinitiative inklusive Gegenvorschlag. Der Fehlerbereich liegt bei rund 3%.
Die Buchhandlungen von Exlibris verschwinden aus den Schweizer Städten.
Wie SRF berichtet, schließt die Mikrogruppe alle Filialen von Exlibris. Ein Stellenabbau ist nicht ausgeschlossen. Die Mikrogruppe will das Buchgeschäft von Exlibris schrittweise auf Galaxus überführen. 230 MitarbeiterInnen sind von den Schließungen betroffen.
Leerkündigungen von Wohnhäusern sollen in der Stadt Bern einer Meldepflicht unterstehen.
Das verlangt eine Motion im Berner Stadtparlament. Eingereicht wurde die Motion von Stadträtinnen der SP, wie die Tageszeitung Der Bund berichtet. Eine Meldepflicht stelle eine zusätzliche Schwelle dar und habe so eine präventive Wirkung, so die MotionärInnen. Unterstützt wird der Vorstoß vom Grünen Bündnis sowie der GFL. Jüngst sorgte eine Leerkündigung am Luriplatz für Aufsehen. Die Allianz kündigte dort in einem ihrer Gebäudekomplexe allen über 140 MieterInnen. Die Versicherung will die Gebäude umfassend sanieren.
Noch eine weitere Meldung aus dem Stadtrat. Die Stadt Bern soll bei lokalen Buchhandlungen einkaufen.
Konkret geht es um Bücher für Bibliotheken, Schulen und die Verwaltung. Der Gemeinderat prüft nun, wie diese in Zukunft bei lokalen Buchhandlungen beschaffen werden können. Die Fraktion des Grünen Bündnisses und der Jungen Alternative hat letzten Frühling dazu ein Postulat eingereicht. Dies als Reaktion auf die Schließung der Münstergasbuchhandlung in der Altstadt.
Morgen findet in Bern eine erneute Demonstration bezüglich der Situation in Nordostsyrien statt.
Diesmal handelt es sich um eine nationale Demonstration. Sie ist bewilligt. Es wird eine hohe Anzahl an Teilnehmenden erwartet. Das kommuniziert die Polizei. In der Innenstadt sei insbesondere während dem Umzug mit größeren Verkehrseinschränkungen zu rechnen.
Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr. Verantwortlich Sarah Heinzmann und Noah Piu. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Der morgige Samstag präsentiert sich bedeckt, aber trocken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt vormittags und bis zu 6 Grad nachmittags. Ähnlich sieht der Sonntag aus. Bei Höchstwerten um die 4 Grad gibt es am Montag etwas mehr Sonnenschein.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Bern als Wohnstadt boomt, aber preisgünstige Wohnungen fehlen an allen Ecken und Enden. In Außerholligen ist ein wichtiger Meilenstein für neuen, preisgünstigen Wohnraum erreicht. Die Stadt Bern errichtet bis 2030 einen Neubau mit 30 Wohnungen. Der Architekturwettbewerb an der Freiburgstraße 139E ist nun abgeschlossen. Das Siegerprojekt steht fest. Das Zürcher Architekturbüro Notari Architetto e Pagano hat mit seinem Entwurf The Matrix gewonnen. Geplant ist ein moderner, ökologischer Holzbau. Sie haben sich durchgesetzt gegen fast 70 KonkurrentInnen. Wieso genau fiel die Wahl auf The Matrix? Das wollte Sarah Heinzmann von Fabian Bauer wissen, Bereichsleiter für Arealentwicklung bei der Stadt Bern.
Die Stadt hat einen offenen Wettbewerb ausgeschrieben, mit dem Ziel, kostengünstigen und ökologischen Wohnraum zu produzieren. Und die Siegeridee hat überzeugt mit einer sehr effizienten Lösung und mit sehr qualitativ hochstehenden Grundrissen.
Es entsteht also ein Wohnraum mit einem geringen ökologischen Fußabdruck. Wer genau soll denn in Zukunft eben an diesem Ort an der Freiburgstraße leben?
Das Ziel ist, dass wir einen Wohnungsmix mit kleineren und größeren Wohnungen anbieten können, damit unterschiedliche Haushaltsformen in diesem Gebäude Platz finden, also sowohl Familien wie auch, das können auch Paare sein, bis Einzelhaushalte. Und wir setzen damit die Wohninitiative der Stadt Bern, die die Bevölkerung zugestimmt hat, um, damit wir einen kostengünstigen Wohnraum anbieten können.
Diese Überbauung, die entsteht im Westen von Bern, in der Nähe vom Europaplatz. Das ist ja ein Gebiet der Stadt, das zurzeit sehr geprägt ist von einem Aufwertungsprozess. Wie genau integriert sich jetzt so ein Bau, der von der Stadt Bern gebaut wird, in dieses Quartier, das von Aufwertung geprägt ist?
Es ist korrekt, dass in Außerholligen sehr viel entwickelt wird und auch eine Aufwertung stattfindet. Wir können als Stadt mit dem Eigenland kostengünstigen Wohnraum zur Verfügung stellen, um dort auch entgegenzuwirken, damit auch Haushalte mit geringem Einkommen eine Wohnung finden. Also das ist sozusagen eingebettet in die ganze Entwicklung.
Jetzt haben sich ja insgesamt 69 Architekturbüros beworben mit einem Projekt, das an der Freiburgstraße realisiert werden könnte. Die Wahl fiel eben auf dieses Büro aus Zürich. Ab heute werden alle Projekte öffentlich ausgestellt. Die kann man besichtigen gehen im Bärhaus in Bümplitz. Wieso genau lohnt sich ein Besuch im Bärhaus in den kommenden Tagen?
Es haben 69 Teams haben eine Idee, ein Projekt abgegeben. Es ist eine sehr große Vielfalt, die zu besichtigen ist. Es gab sehr unterschiedliche Lösungen für diesen Bau. Entsprechend ist es spannend zu sehen, was alles für gute Projekte abgegeben wurden.
Fabian Bauer haben wir gehört, er ist Bereichsleiter für Arealentwicklung bei der Stadt Bern. Alle Wettbewerbsbeiträge können ab heute bis zum 7. Februar im Bärhaus an der Bümplitzstraße besichtigt werden.
Rabe Info.
JournalistInnen mögen es nicht, wenn man ihnen bei Recherchen Steine in den Weg legt. Doch leider passiert genau das immer wieder. Dagegen will der Verein investigativ.ch vorgehen. Jahr für Jahr verleiht der Verein den Goldenen Bremsklotz, ein Schmähpreis für besonders dreiste InformationsverweigererInnen. Dieses Jahr geht der Goldene Bremsklotz an das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, kurz VBS. Wieso? Das wollte Sarah Heinzmann von Eva Hirschi wissen. Sie ist Geschäftsführerin von investigativ.ch.
Das Verteidigungsdepartement ist gegenüber Medien sehr intransparent. Zum Teil setzen sie sogar auf externe Rechtsberatungen, um Medienanfragen wirklich zu blockieren, statt mit den Journalistinnen und Journalisten zu sprechen und einen Kompromiss zu suchen. Klar gibt es manchmal Gründe, warum gewisse Informationen nicht herausgegeben werden können, aber dann muss die Behörde das begründen und versuchen, so viele Informationen wie möglich herauszugeben.
Dies widerspreche dem Öffentlichkeitsgesetz, so Eva Hirschi. Behörden müssen hierzulande transparent sein über ihre Tätigkeiten. Im Grundsatz müssen sie Dokumente und Informationen offenlegen, wenn JournalistInnen diese erfragen. Das VBS hingegen hat für teures Geld Anwälte beauftragt, um diese Anfragen abzuwimmeln. Inhaltlich ging es dabei unter anderem um die Beschaffung der neuen Kampfjets.
Das ist sicher ein Beispiel, das viele kennen. Da beharrte das Departement ja lange darauf, dass Fixpreise ausgehandelt worden seien, was sich dann am Schluss aber als falsch erwies. Und was dort natürlich auch besonders störend war, jetzt aus Sicht der Journalistinnen und Journalisten, ist, dass das Departement den Fehler nicht einmal eingestanden hat.
Das Verteidigungsdepartement operiert mit sensiblen Daten zu innerer und äußerer Sicherheit. Ist da eine gewisse Verschwiegenheit nicht Teil des Geschäfts? Eva Hirschi ordnet ein, dafür gebe es gesetzliche Grundlagen.
Im Öffentlichkeitsgesetz ist genau festgehalten, wann Informationen zurückbehalten werden dürfen. Es gibt legitime Gründe, wie Sie gesagt haben, die nationale Sicherheit ist zum Beispiel eines. Das Gesetz will aber so viel Transparenz wie möglich erschaffen. Das heißt, es geht dann nicht darum, dass man das ganze Dokument einfach zurückbehalten darf, sondern dass man zum Beispiel gewisse Passagen schwärzt oder versucht sonst Informationen den Medienschaffenden zu geben, statt einfach völlig abzublockieren, wie das Verteidigungsdepartement in den letzten Monaten eben leider gemacht hat.
Das VBS ist also knausrig mit Informationen, die es eigentlich JournalistInnen bereitstellen sollte. Doch nicht nur das. Das VBS veröffentlicht auf seiner Website Richtigstellungen zu kritischen Artikeln. In der Tat handele es sich dabei um Verteidigungsschriften in eigener Sache, so Eva Hirschi.
Und diese sind zum Teil dann aber auch beschönigend und entsprechen nicht immer der Wahrheit. Das konnten Journalistinnen und Journalisten belegen.
Selbst wenn Fakten nachweislich falsch dargestellt werden, weigere das Departement sich, Fehler einzuräumen, wie im Fall der angeblichen Fixpreise für den Kampfjet F-35. Das kritisiert investigativ.ch. Das VBS seinerseits relativiert. Bei sensitiven Themen wie dem F-35 habe man eine gute Lösung mit den Vertragspartnern suchen müssen. Aus diesem Grund hätte man die Informationen nicht einfach so öffentlich machen können, wie das die Medien gern gehabt hätten, so der Kommunikationschef des VBS, Renato Calvamatten. Das VBS hat den Preis aber entgegengenommen, man nehme diesen als Ansporn.
Rabe Info.
Über 1400 Menschen sind seit 2014 in Europa gestorben auf ihrer Migrationsroute. Am meisten über 400 Menschen im Westen der Balkanregion. Das dokumentiert die International Organization for Migration, IOM, in ihrem Projekt Missing Migrants Projects. Viele dieser Menschen bleiben unbekannt. Viele Menschen auf der Migration- und Fluchtroute werden gar nicht dokumentiert. Vergangene Woche wurde im Westen Serbiens eine Gedenk- und Begräbnisstätte für jene Menschen errichtet. Ein Beitrag von Simon Keller.
In der serbischen Grenzstadt Loznica hat Belgrads Erzbischof Vladislav Nemet am Dienstag 28 Grabsteine und Grabstätten für verstorbene Menschen auf der Flucht eingeweiht. Die Gedenkorte auf dem orthodox-städtischen sowie auf dem islamischen Friedhof entstanden auf Initiative der zivilgesellschaftlichen Organisationen SOS Balkanroute, Djeluj Bar und Leave No One Behind. Finanziert wurden sie durch Spenden aus Österreich und Deutschland. Es ist bereits das zweite Mal, dass diese Organisationen gemeinsam mit geistlichen Vertretern der örtlichen Gemeinden einen solchen Friedhof errichten.
Wir haben das deswegen gemacht, weil das Orte sind, also das war jetzt in diesem Fall im Westen von Serbien, also quasi an der Grenze zu Bosnien. Und das letzte Mal war das in Bihać, also in Bosnien eher an der Grenze zu Kroatien. Das sind Orte, wo Menschen, die in Europa Schutz suchen, versuchen, Grenzen zu überqueren und dann oft daran scheitern, dass sie entweder von Grenzpolizisten, von Grenzsoldaten zurückgedrängt werden, auch teilweise sehr gewaltvoll, oder dass sie einfach daran scheitern, dass die Grenzen so quasi unüberquerbar sind.
Sagt Tilly Sünkel von Leave No One Behind. In diesem Fall liegt der Ort direkt am Fluss Drina, an der Grenze zwischen Serbien und Bosnien. Die Drina ist entlang der sogenannten Balkanroute bekannt für besonders gefährliche Grenzüberquerungen. Viele Menschen verlieren ihr Leben, weil sie versuchen, den Fluss zu überqueren, so Tilly Sünkel.
Und was dann oft passiert ist, dass die Überreste von diesen Menschen irgendwie fast kaum gefunden werden oder dass die Menschen einfach nicht identifizierbar sind. Und die SOS Balkanroute hat sich als Organisation gemeinsam mit auch lokalen AkteurInnen das zur Aufgabe gemacht, diese Menschen zu identifizieren und dann auch sich bei den Angehörigen zu melden und zu versuchen nachzuvollziehen, wer das ist, die da ja ihr Leben lassen quasi auf diesem Weg.
Oft könnten die Angehörigen nicht erreicht werden, weil die Verstorbenen nicht identifiziert werden könnten. Auf die Frage, wie Angehörige auf eine solche Nachricht reagieren, erzählt mir Tilly Sünkel von einer Familie, die ebenfalls am Dienstag bestattet wurde.
Es ist eine Familie ertrunken in dem Fluss, die aus Syrien kam, mit ihrem Baby, das noch nicht mal ein Jahr alt war. Und die SOS Balkanroute hat es geschafft, den Onkel zu erreichen von dem Baby, also den Bruder von dem Mann, der ertrunken ist. Der lebt in Holland und sie waren eigentlich auf dem Weg dorthin. Sie wollten eigentlich sich quasi mit ihrer Familie vereinen, aber da es einfach keinen legalen Weg gibt, mussten sie diesen Weg gehen und die ganze Familie ist in diesem Fluss ertrunken. Und der Onkel hat uns dann einen Brief geschickt und unser Kollege Nihat hat diesen Brief dann auch vorgelesen bei der Eröffnung. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns irgendwie diese Trauer oder diesen Schmerz nachvollziehen werden können jemals.
Tilly Sünkel betont, wie wichtig es sei, diesen Menschen zuzuhören, den Angehörigen und Hinterbliebenen.
Ich denke, ein großer Aspekt von dem zu versuchen, die Angehörigen mit einzubeziehen, ist einfach, um deutlich zu machen, das sind alles Menschen, die mit einer Vergangenheit versuchen, zu uns zu kommen, die mit einer Zukunft, mit Hoffnung, mit Plänen, die einfach Namen haben, die ein Leben haben, die, das sind einfach Schicksale und wir reden einfach nur noch über Menschen, die fliehen als Zahlen.
Die Opfer beim Namen zu nennen, das ist es, was diese Organisationen und die AktivistInnen vor Ort tun. So konnte auch die kleine Lana Hilal gemeinsam mit ihrer Familie wenigstens in Würde bestattet werden. Dabei sei die Einbeziehung von Geistlichen wichtig.
Weil im Glauben einfach viele Menschen vereint sind und dass da irgendwie die Menschlichkeit noch so, ich sag mal, von den ganzen politischen Debatten, wo es einfach sehr viel um polarisierende Ansichten über Flucht und Migration geht, dass irgendwie noch so ein bisschen abgekapselt ist davon und es da viel noch mehr um Menschlichkeit geht.
Leave No One Behind ist neben der Unterstützung bei Bestattungen auch in anderen Bereichen tätig.
Wir als Organisation sind ja eigentlich so eine Art Träger von verschiedenen AkteurInnen, die an den Außengrenzen der EU tätig sind und das halt in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Also wir unterstützen ganz viele Menschen, die jeden Tag Menschen auf der Flucht direkt unterstützen, sei es durch Grundversorgung, sei es durch medizinische Versorgung, aber eben auch Organisationen, die aufklären, die Monitoring betreiben, die versuchen, das noch ans Licht zu bringen, was da eigentlich passiert.
Die Organisationen schauen dorthin, wo sonst niemand hinschaut. Doch diese Arbeit werde durch die zunehmenden Grenzkontrollen auch für zivilgesellschaftliche Organisationen immer schwieriger.
Es wird immer schwieriger, Regierungen zur Rechenschaft zu ziehen. Es wird immer gefährlicher, auch als Organisation an den Grenzen tätig zu sein. Die Repressionen, die Einschüchterungen, die Kriminalisierung von Helfenden und Menschen auf der Flucht wird einfach immer gravierender und immer deutlicher, auch was da systematisch dahinter steckt.
Das im Jahr 2024 beschlossene EU-Asylpaket steht im Zusammenhang mit immer restriktiveren Außengrenzverfahren. Beitrittskandidaten der EU, wie etwa Serbien, müssen die Anforderungen der Europäischen Union an ihre Migrationskontrolle erfüllen. Nach dem ersten Abkommen 2021 hat Serbien im Juni 3 Jahre später ein neues Abkommen unterzeichnet. Das gestattet den Einsatz der ständigen Teams der Europäischen Grenz- und Küstenwache Frontex im gesamten Land. Und es führt zu verstärkten Pushbacks. Es müsse deshalb genau hingeschaut werden, ob es sich um EU-Mitgliedstaaten handle oder nicht, sagt Tilly Sünkel.
Geht es da um ein Land, das schon in der EU ist oder das quasi an den Toren zur EU ist, wenn es da quasi um Rechenschaftspflichten geht? Ich glaube, das wird dann erst deutlich, wenn wir quasi sehen, was die EU alles tut, um die Verantwortungen auch abzuwälzen auf Regierungen von Ländern, die nicht in der EU sind. Und das, denke ich, sieht man auf dem Balkan, das sieht man in Nordafrika, das sieht man eigentlich überall, wie weit da auch der Anspruch der EU geht, einfach nur Menschen abzuhalten, dass sie zu uns kommen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom Freitag, 30. Januar. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir sehr gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Simon Keller und Sarah Heinzmann. Und für euch am Mikrofon ist der Noah Büxi. Merci vielmals fürs Zuhören. Macht's gut, hat schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.